In Schramberg im Landkreis Rottweil, da hat am Mittwochvormittag ein Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auf dem Gehweg hat er eine Frau und ihren kleinen Sohn erfasst und tödlich verletzt. Und es gibt noch weitere solcher tödlichen Unfälle mit Fußgängern aus der letzten Zeit. Zum Beispiel im Mai 2025 ist eine Frau am Olga-Eck in Stuttgart gestorben. Da ist ein Autofahrer in eine Personengruppe gefahren, die an einer Ampel gewartet hat. Und in Esslingen gab es im Herbst 2024 auch einen Unfall, wo ein Autofahrer eine Frau und ihre zwei Kinder auf dem Gehweg erfasst und tödlich verletzt hat. Die Ursachen sind noch nicht klar und ja, die Fälle sind auch nicht miteinander vergleichbar, aber sie bleiben natürlich im Gedächtnis und sie lassen einen fragen, wie können Fußgänger geschützt werden im Straßenverkehr? Siegfried Brockmann, Sie sind der Leiter der Unfallforschung bei der Björn-Steiger-Stiftung in Winnenden. Wie sind diese schweren Unfälle denn einzuordnen? Kommt sowas häufig vor?
Also tatsächlich sind das seltene Fälle, wo irgendwas eigentlich die andere Ursache ist. Also beispielsweise eben medizinischer Notfall, beispielsweise jemand, der gerast ist durch die Stadt, illegale Autorennen, klassisches Problem oder einfach nur aufs Handy gestartet und von der Fahrbahn abgekommen. Aber eben etwas, was atypisch ist für den normalen Verkehrsablauf und deswegen auch nicht quasi eingepreist werden kann in der Infrastrukturplanung, genauso wenig wie beispielsweise ja auch Attentate mit Kraftfahrzeugen. Da sehen wir ja, wie aufwendig das ist, alleine schon einen einzigen Weihnachtsmarkt so zu sichern, dass dort kein Fahrzeug eindringen kann. Also solche Fälle zu verhindern, präventiv sozusagen in der gesamten Infrastruktur, ist völlig unmöglich und es ist eben auch sehr selten.
Jetzt in Schramberg war möglicherweise ein medizinischer Notfall die Ursache. Gibt es denn Möglichkeiten, die Folgen solcher Unfälle abzumildern, gerade eben bei einem medizinischen Notfall? Gibt es da irgendwelche Systeme im Auto, die da helfen könnten?
Also zunächst mal sind medizinische Notfälle tatsächlich gar nicht so selten, wie man denkt. Und gerade je älter die Fahrer werden, umso häufiger finden die statt. Die Krux daran ist, dass das meist sehr kurzfristig passiert, also gerade auch bei Herzinfarkten, Schlaganfällen, aber eben auch Epilepsie oder über Unterzuckerung und ähnliche Dinge. Das tritt dann relativ plötzlich auf, sodass der Fahrer kaum noch eine Chance hat von sich aus etwas zu machen und dann ist das Fahrzeug quasi führerlos. Und das bedeutet, wir können beispielsweise nicht durch medizinische Untersuchung solche Dinge von vornherein ausschließen. Und deswegen wäre es umso wichtiger, wenn das Kraftfahrzeug selber solche Fälle erkennen würde. Das gibt es schon in einer sehr ausgeprägten Form, bisher in einem einzigen Oberklasse-Modell, was diverse Dinge miteinander verschneidet, also beispielsweise das Spurhalten des Fahrzeugs, beispielsweise die Augenbewegung, aber eben auch die Parameter, wie Blutdruck, wie Herzfrequenz, wie auch Puls am Lenkrad erfassen kann. Und wenn man diese Dinge zusammenschneidet, dann erfährt das Fahrzeug sehr schnell, dass hier irgendwas nicht stimmt und kann dann quasi wie eine automatisierte Fahrfunktion dieses Fahrzeug abbremsen oder sogar sicher an den Rand fahren. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Aber bis das natürlich in jedem Fahrzeug angekommen ist, wird das noch dauern.
Stichwort tödliche Verkehrsunfälle mit Fußgängern. Da hat es laut dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg im Jahr 2025 55 tödliche Verkehrsunfälle mit Fußgängern gegeben. 490 Fußgänger sind schwer verletzt worden. Wie kann denn eine Innenstadt Ihrer Ansicht nach sicherer werden für Fußgänger?
Also wir müssen mal ein bisschen tiefer dann auch in die Analyse einsteigen und schauen, was passiert da eigentlich genau. Und dann sehen wir zunächst mal, dass nicht etwa alle Fußgänger gleichermaßen betroffen sind, sondern das konzentriert sich auf sehr junge Menschen bis zu kleinen Kindern und auf alte Menschen jenseits der 70, wo wir das Hauptunfallgeschehen haben. Und wenn wir mit den älteren Menschen mal anfangen, dann sehen wir, dass das häufig Unfälle sind, wo der Fußgänger die Fahrbahn überschreiten wollte. Und jetzt kommt da einiges zusammen. Wir haben also mehr oder weniger sichere Querungsmöglichkeiten. Das sind Fußgängerüberwege, das sind Mittelinseln oder sogar eben auch Anforderungsampeln. Das Problem gerade bei älteren Leuten besteht eben darin, dass diese Querungsanlage nicht dort ist, wo sie die Straße überqueren wollen. Und wenn sie sowieso schon sehr schlecht zu Fuß sind oder sogar mit dem Rollator unterwegs sind, werden sie halt nicht erstmal 100 Meter in die eine Richtung laufen, um dann auf der anderen Straßenseite wieder 100 Meter in die andere Richtung zu kommen. Was heißt das? Die Verkehrsplaner in den Städten Städten sind aufgefordert, mal zu schauen, wo finden denn diese Verkehrsströme von Fußgängern überhaupt statt? Wo sind viele ältere Menschen vielleicht unterwegs? Ist da irgendwo in der Nähe vielleicht eine Senioreneinrichtung, aber dann das Café schräg gegenüber auf der anderen Seite? Und wo wir diese Fußgängerströme haben, da müssen dann eben auch die Querungshilfen hin und auch in einer größeren Frequenz, als wir das bisher haben. Wenn wir jetzt mal die ganz jungen Menschen uns ansehen, dann sind gerade die unter 6-Jährigen, da haben wir eine Menge Unfälle. Das sind sehr viele Fälle, die mit ihren Eltern oder mit einem zumindest erwachsenen Menschen unterwegs waren. Und die reißen sich dann tatsächlich los, weil sie irgendwas sehen. Und kleine Kinder sind, jeder, der eins hat, weiß das, wirklich erstaunlich flink. Das kann man auch in der Infrastruktur natürlich gar nicht lösen, sondern da muss man halt den Eltern sagen, passt bitte höllisch auf. Haltet die Kinder an der Hand und wenn die alleine unterwegs sind, kann das sehr schnell passieren, dass die plötzlich losflitzen.
Welche Rolle spielt denn ein Tempolimit in der Stadt? Das wird ja immer heiß diskutiert, 30, 40, 50. Welche Position haben Sie da?
Also physikalisch ist das Thema Geschwindigkeiten relativ klar. Der Unfallforscher kann immer nur die kleinere Geschwindigkeit besser finden. Da das Gegenargument ist ja oft der Verkehrsfluss. Wo es aber durchaus Studien gibt, dass das jetzt so einen gigantischen Einfluss gar nicht hat. Wichtig ist, dass bei Tempo 30 im Gegensatz zu Tempo 50 natürlich nicht nur, wenn es zum Unfall kommt, die Aufprallenergie viel geringer ist, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass man rechtzeitig zum Stehen kommt als Kraftfahrzeug, ist ja auch viel größer, weil ich eine geringere Geschwindigkeit habe. Also es spricht sehr vieles für geringere Geschwindigkeiten. Das muss letztlich die Politik und die Gesellschaft mit der Politik entscheiden. Was wir aber jetzt schon können, weil wir die Gesetzmäßigkeit ja schon haben, ist an kritischen Stellen Tempo 30 anzuordnen. Und das gilt beispielsweise auch vor Fußgängerüberwegen, wo wir immer noch in den meisten Fällen eben keine Temporeduktion haben. Und es gilt auch vor entsprechend kritischen Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Alteneinrichtungen, wo jetzt schon ohne weiteres möglich ist, der Kommune Tempo 30 anzuordnen und zwar auch rechtssicher anzuordnen. Und bevor wir die ganz große Diskussion zu Ende geführt haben, kann man das ja doch auf jeden Fall mal machen.